Ihr Lieben, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel »Wenn das Evangelium aus dem Mittelpunkt rutscht«. Und wir wollen uns den Bibeltext, den wir gleich hören werden, in drei Punkten anhören oder anschauen. Punkt 1, nichts aus dir. Punkt 2, den wir sehen werden, nicht schon jetzt. Und Punkt 3, den habt ihr auch in euren ausliegenden Blättern, ihr könnt es nachlesen, nicht so leicht. Vielleicht habt ihr schon einmal gesehen, wie ein Töpfer sitzend an seiner Töpferscheibe einen unförmigen Klumpen Ton allein durch seine Geschicklichkeit und seine Hände in, wie mit Zauberhand in wunderbare Gefäße formt. Tassen, Schüsseln, Vasen. Und man staunt, was so ein Töpfer tun kann. Und vielleicht habt ihr die Gelegenheit gehabt, das mal selber auszuprobieren an so einer Töpferscheibe. Mit Wasser und dem Druck eurer Hände soll nun zum Beispiel eine Vase entstehen. Aber irgendwie klappt das nicht. Es wird schief und es wird krumm. Und was beim Töpfer so spielend leicht aussieht, das wird bei dir zur Mission Impossible. Warum eiert dieses Ding so vor dir rum und lässt sich überhaupt nicht so formen, wie du dir das gedacht hast? Nun, ich glaube, du hast etwas ganz Entscheidendes übersehen. Dieser Klumpenton muss sehr genau auf der Töpferscheibe zentriert liegen, denn wenn er das nicht tut, sorgen die Fliehkräfte dafür, dass das Ding immer schief wird und ungleichmäßig gerät. In unserer Predigtserie durch den ersten Korintherbrief haben wir in den letzten Wochen eine junge Gemeinde kennengelernt, die mit diversen Problemen, mit Streit, mit Rücksichtslosigkeit, mit sexueller Unmoral und mit Selbstbetrug zu kämpfen hatte. Paulus hatte die Gemeinde gegründet, er war 18 Monate mit dieser Gemeinde zusammen und Apollos hatte die Gemeinde im Glauben weiter gestärkt. Starke Männer des Glaubens hatten den Samen ausgestreut. Und dennoch kämpft die Gemeinde in Korinth mit den erwähnten Sünden. Woran lag das? Nun, zusammenfassend kann man wahrscheinlich festhalten, dass der noch jungen Gemeinde mit ihren im Glauben unerfahrenen Geschwistern die Liebe, die Agape abhanden gekommen war. Hätten sie diese echte, diese erste Liebe im Herzen bewahrt und behalten, wäre kein Platz für Streitereien und für Parteiung und für Unmoral gewesen. Aber je mehr das Evangelium, das Wort vom Kreuz, aus ihrer Mitte rückte und durch Bemühungen um menschliche Weisheit und andere Dinge verdrängt wurde, desto liebloser, desto anfälliger wurde die Gemeinschaft der Christen in Korinth. Ihr Glaube eierte auf der Drehscheibe des Alltags umher, weil der Blick auf das Kreuz und der Glaube an Jesus Christus nicht mehr in der Mitte ihres Lebens stand. Wir hören auf unseren heutigen Predigttext, den ihr in 1. Korinther 4, die Verse 6 bis 13 lesen könnt.
Ihr findet den Text auch in den ausliegenden Bibeln auf Seite 192 im hinteren Teil. Ich lese ab Vers 6. Dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden. ihr seid schon reich geworden. Ihr herrscht ohne uns. Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie du zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir es. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht, bis heute.
Nichts aus dir. Wir schauen uns die ersten zwei Verse an, Verse 6 und 7. Nun, Paulus war ein exzellenter Kenner der alttestamentlichen Schriften. An vielen Stellen seines Briefes oder seiner Briefe an die Korinther nimmt er Bezug auf Aussagen aus den Psalmen, dem Buch Jesaja oder Jeremia. Allein in den letzten Wochen betrachteten Kapiteln und Versen des ersten Korintherbriefes bis zum heutigen Textabschnitt gibt es 6 Textverweise auf das Alte Testament. Paulus ist also sehr bemüht, nicht zu lehren, was nicht im Worte Gottes steht, nicht zu lehren, was über das Wort Gottes hinausgeht. Mit anderen Worten ausgedrückt, in dem, was er den Christen von ihnen gegründet und in der Gemeinde von ihm gegründeten Gemeinde sagen möchte, möchte er und auch Apollos nicht eigene Weisheiten weitergeben, sondern Gottes Wort soll Maßstab aller Erkenntnis sein. Die Gemeinde in Korinth war der Versuchung erlegen, sich in der Gesellschaft ihrer Umgebung mit der eigenen Erkenntnis zu brüsten. Nicht Gottes Weisheit, geoffenbart in seinem Wort, war das Fundament ihres Denkens und Handelns, sondern die eigene Klugheit und die eigene Erkenntnis wurden in den Vordergrund gestellt. Und das entsprach zwar dem damaligen Denken, und es wird wahrscheinlich auch unserem heutigen Denken entsprechen, aber nicht dem Inhalt von Gottes Wort. Und deshalb thematisiert Paulus gleich in Vers 6 noch einmal dieses Thema der Grüppchenbildung in der Gemeinde. Nicht nur, dass die Korinther sich in Lager hinter Paulus und Apollos und Kephas oder Petrus, wie wir ihn auch nennen können, aufgespalten hatte. Nein, damit nicht genug. Sie nahmen für sich jeweils auch in Anspruch den weisesten und besten Anführer gewählt zu haben. Die Paulus-Anhänger rühmten sich ihrer eigenen Weisheit und rühmten sich erkannt zu haben, dass Paulus der beste Lehrer sei, viel besser als Apollos. Ebenso machte es die Apollos-Fans, die meinten, Apollos ist viel besser als Paulus. Und so blickte die eine Gruppe auf die andere Gruppe herab mit Verachtung und mit Hochmut. Und man fühlte sich allen anderen überlegen, weil augenscheinlich die anderen ja nicht weise genug waren, um sich hinter dem richtigen Anführer zu versammeln. Jetzt könnte man denken, welch ein kindisches Verhalten, nicht wahr? Tatsächlich haben wir ja erst in Kapitel 3 gelesen, dass Paulus die Korinther damit konfrontiert, dass sie noch keine feste Speise im theologischen Sinne vertragen können, sondern noch die Milch der Glaubensbabys bedürfen. Dieses ich-bezogene Verhalten spricht Paulus auch hier noch einmal an in unserem Textabschnitt und führt den Korinthern vor Augen, dass es zwischen ihm und Apollos keinen Unterschied gibt. Wir hatten das letzten Sonntag gehört. Sie waren vereint in einer Mission. Paulus und Apollos als treue Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. So waren sie in Korinth tätig gewesen. Und daran soll die Gemeinde sich ein Beispiel nehmen und nicht der eigenen Weisheit hinterherlaufen und diese Weisheit zum Maßstab ihrer Beurteilung machen. Paulus erinnert sie: Ihr, liebe Korinther, ihr habt nichts, was ihr nicht von Gott geschenkt bekommen habt. Seien es die in der Gemeinde vorhandenen Geistesgaben, die Erkenntnis des Evangeliums, die Vielfalt der Menschen in dieser damaligen Multikulti-Gemeinde oder auch das zahlenmäßige Wachstum. Alles kommt aus Gottes guter Hand und nichts entspringt aus den Korinthern selbst. Was rühmen sie sich also und tun so, als wenn ihr Tun und Denken der Ursprung all dessen wäre? Paulus wünscht sich so sehr von Herzen, dass die Geschwister in Korinth ihren Blick weder auf sich selbst noch auf Paulus oder Apollos, ihre Lehrer, richten, sondern auf den blicken, der ihnen vorgelebt hat, wie sie leben und handeln sollen, auf Jesus Christus, auf das Kreuz. Jesus hat sich in seinem Leben und Wirken nie über andere erhoben, sondern ist demütig und selbstlos den Weg bis ans Kreuz gegangen. Seine Herzenshaltung, die in der ganzen Heiligen Schrift deutlich wird, soll den Korinthern Maßstab sein. Und so lesen wir zum Beispiel in Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielte er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Das haben Paulus und Apollos sich zum Vorbild genommen. Und so soll auch die Gemeinde in Korinth von ihrer Umgebung erkannt werden. Nicht als ein Haufen zerstrittener, überheblicher Besserwisser, aufgespalten in kindisch unreife Fanclubs, die sich an Menschen und den eigenen Verstand hängen, sondern als eine Gemeinschaft von Gläubigen, die demütig und liebevoll Jesus nacheifert. Ihr Lieben, in der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mir gedacht, was hätte uns Paulus eigentlich geschrieben, der Mozartstraßengemeinde, wenn er unsere Gemeinde erlebt hätte? Ich bin so dankbar, dass ich so oft erlebe, dass viele sich sehr darum bemühen, aus Gottes Wort zu lernen. Dass wir als Gemeinde gerade gemeinsam daran arbeiten, in unserem Miteinander die Liebe Gottes noch sichtbarer werden zu lassen. Ich bin dankbar für die Verkündigung hier in der Gemeinde, das Bibelstudium in den Hauskreisen und anderen Kleingruppen, für Diakonie und die liebevolle Seelsorge und das gegenseitige Aufeinander Acht haben. Und dennoch meine ich, wir müssen täglich darum ringen, dass wir unsere Weisheit nicht zum alles entscheidenden Maßstab für andere machen. Dass wir als Einzelne oder als Gemeinde insgesamt nicht auf andere Menschen oder Gemeinden herabschauen, weil wir so fromm und liebevoll sind und wachsen und sie, die anderen, scheinbar stagnieren. Alles, was wir persönlich haben oder erkennen, alles, was uns als Gemeinde ausmacht, alles, was dazu führt, dass andere Menschen, neue Gesichter hier in der Gemeinde auftauchen und zur Gemeinschaft hinzugefügt werden, Alles, ihr Lieben, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Es ist alles aus Gottes Hand empfangen und nichts ist Resultat unseres Wirkens oder unserer Weisheit. Vielleicht müssen wir gerade in der jetzigen Phase unserer Gemeindeentwicklung besonders aufpassen, dass wir nicht selbstzufrieden auf uns schauen, sondern dankbar und voller Erwartung auf Jesus, um zu sehen, was er uns als Nächstes schenkt. Der dankbare Blick auf Jesus Christus, ihr Lieben, und sein Opfer am Kreuz, das er für uns gebracht hat, wird uns als Einzelne und als Gemeinde davor bewahren, über die Schrift hinauszugehen, über das, was in der Bibel steht und was wir dort lernen können. Die Gemeinde in Korinth war drauf und dran, die Liebe untereinander zu verlieren. Vergessen wir also nicht, ihr Lieben, Liebe lernen und bewahren. Das schaffen wir nur unter dem Kreuz und nirgendwo anders. Ein zweites, Vers 8, nicht schon jetzt. Überheblichkeit und Selbstzufriedenheit sind keine guten Wegbegleiter. Nicht für Menschen im Allgemeinen, ihr seid bestimmt schon mal solchen begegnet, aber vor allen Dingen nicht für Gemeinden und einzelne Jesus-Nachfolger. Paulus fand beides in der jungen Gemeinde in Korinth. Die Christen dort waren in ihrem Stolz wohl der Meinung, bereits alles erreicht, alles begriffen und alles bekommen zu haben, was man als Christ, als Jesus-Nachfolger erwarten könnte. Das Sattsein, das Paulus hier anspricht, betrifft weniger den Magen, als vielmehr die Selbstgefälligkeit und die Arroganz, mit der manche oder wesentliche Teile der Gemeinde in Korinth damals auftraten. Sie hatten eine gewisse Stellung in der Gesellschaft sich erarbeitet, waren gebildet und belesen, erfolgreich im Geschäftsleben und als Gemeinde durch ihre Umgebung kaum unter Druck gesetzt. Ihr könnt das nachlesen in Apostelgeschichte 18, die Verse 14 bis 17. Das stand im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, in Thessalonich oder in Philippi oder an anderen Orten. Dazu lebten einige im Wohlstand und hatten alles, was man sich so zu einem wirklich guten Leben vorstellt, was man so meint, was man brauchen könnte. War das nicht die Freiheit und der Segen, den das Evangelium allen versprach, die Jesus nachfolgten? Hatte nicht Paulus selbst Ende des dritten Kapitels und auch im neunten Kapitel davon gesprochen, dass ihnen alles gehört und dass sie frei von Gesetz und Zwängen leben können? Es schien ihnen, als wenn sie schon zu Lebzeiten alles erlangt hätten, was den Christen zugesagt ist. Sie wähnten sich im Himmel auf Erden. Im Hier und Jetzt lag ihre Erfüllung. In ihrer Selbsttäuschung sahen sie überhaupt keinen Grund, sich zu hinterfragen oder ihr Verhalten und ihr Denken auf den Prüfstand zu stellen. Paulus hält der Gemeinde diesen mahnenden Spiegel vor das Gesicht. Er will das Himmel auf Erden Denken der Korinther erschüttern und sie an den Schultern packen und wachrütteln. Wenn es doch schon so weit wäre, dass die Kinder Gottes mit Jesus zusammen die Herrschaft erreicht hätten. Oh, wie schön, dann könnten auch Paulus und Apollos die Früchte ihrer Arbeit ernten und ihren Teil des Erbes antreten. Dafür hatten sie und arbeiteten sie sehr hart. Aber so ist es nicht. Noch nicht. So macht der Apostel ihnen deutlich, dass das Zeitalter der Herrschaft der Kinder Gottes noch nicht angebrochen ist. Ohne den großen Erzhirten Jesus, der sein neues Reich aufbaut und nach seiner Wiederkunft im himmlischen Königreich regiert, wird seine Gemeinde nicht verherrlicht und zur Mitregentschaft aufgefordert. Ganz nach dem Motto, erst der Meister, dann die Knechte. Die Christen damals in Korinth liefen Gefahr, ihr Lieben, vor dem Hintergrund ihrer scheinbaren Weisheit und des Wohlstands und ihres irdischen Reichtums und des Ansehens in ihrer Gesellschaft und Umgebung die Ewigkeitsperspektive zu verlieren. Das Opfer Jesu verblasste, andere Dinge traten dafür in den Herzen und in den Köpfen der Gemeinde die Herrschaft an. Und hier, genau hier, legt Paulus liebevoll, aber bestimmt den Finger in die Wunde. Nein, ihr Lieben, das Wort Gottes verkündigt uns kein Wohlstandsevangelium, in dem es allen immer gut geht, solange sie Jesus Christus nachfolgen. Vielmehr spricht die Bibel klar davon, dass der Weg der Nachfolge geprägt ist von Dienen und von Opfern und von Demut. Und in den Seligpreisungen lehrt Jesus seine Zuhörer, dass die, die in den Augen der Welt die Verlierer zu sein scheinen, in Gottes Augen und in seinem Reich die Gewinner sind. Nachzulesen in Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Und der Gemeinde in Laodicea sagt er in Offenbarung 3, 17 bis 19 sehr deutlich: Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Alles, was die Korinther damals an Segnungen erlebten, war nur ein schwacher Abglanz, ein Vorgeschmack dessen, was sie in der zukünftigen Herrlichkeit Gottes in seiner Gegenwart erwartet. Aber sie hatten Götzen daraus gemacht. So muss die Botschaft des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth als Ansporn verstanden werden, im Hier und Jetzt nicht die Erfüllung zu sehen unseres Lebens. Gleiches gilt auch für uns heute. Wir dürfen uns über alle irdischen Segnungen freuen und sie dankbar aus Gottes Hand entgegennehmen. Schließlich kommt alles aus und von seiner Gnade. Nichtsdestotrotz ist es für uns als Gemeinde heute verführerisch zu glauben, dass im irdischen Leben alle Erfüllung und aller Reichtum zu erhalten ist, den wir erwarten können. Wenn du ein modernes Auto nutzt, dann kennst du sicherlich das Piepen der Einparkhilfe, nicht wahr? Dieses System soll dich davor warnen, wenn du rückwärts fährst, dass du irgendwo gegenstößt. Man kann ja nicht alles im Blick haben. Hörst du eigentlich dieses nervige Piepen in deinem Auto noch, wenn du einparkst? Oder hast du dich so dran gewöhnt, dass du es gar nicht mehr wahrnimmst, wenn dieses System dir ein Warnsignal gibt? Und vielleicht täuschst du dich selbst und vertraust deinen Fahrkünsten mehr als diesem Warnton. Das kann teuer werden, ich habe das erlebt. Gottes Wort, ihr Lieben, will uns so ein Warnsystem sein. Eindringlich warnt uns die Heilige Schrift davor, unseren Blick und unseren Fokus ausschließlich auf das Hier und Jetzt zu richten. In Matthäus 6, die Verse 19 bis 21, lesen wir dazu: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, und das habe ich mir fett unterstrichen, ihr wisst, wie es weitergeht, gell? Da ist dein Herz. Entlarvend, nicht wahr, dass die Bibel als Problem nicht den Kontostand oder das gesellschaftliche Ansehen, das angeeignete Wissen oder die Karriere nennt. Nein, ihr Lieben, sie lenkt unseren Blick auf das, was diese Dinge mit unserem Herzen tun. Das menschliche Herz wird von den falschen Herrschern besetzt. Alles, was den ersten Platz in unserem Leben beansprucht, verdrängt Jesus vom Thron in uns. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Überhören wir nicht viel zu oft das Piep, 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 der Stimme Gottes, die uns davor warnt, dass unser Herz an den falschen Dingen hängt, unser Blick im Hier und Jetzt verharrt und nicht mehr auf die herrliche Zukunft schaut, die uns Jesus am Kreuz erkauft hat? Insoweit müssen wir uns immer wieder neu zu Jesus wenden, damit wir uns daran erinnern, dass wir hier nicht zu Hause sind. Unsere wahre Heimat ist in der Ewigkeit und unser wirklich unvergänglicher Lohn erwartet uns dort in der Gegenwart Gottes, nicht hier. Lasst uns daher geduldig warten, bis wir in Jesus verherrlicht werden und in der neuen Heimat der himmlischen Ewigkeit unseren Platz zugewiesen bekommen. Erst dann, ihr Lieben, erst dann haben wir unseren Lauf vollendet. Ein drittes und letztes. Nicht so leicht. Die Verse 9 bis 13. Indem Paulus das Leben der Apostel mit dem Leben der Korinther vergleicht, erhöht er die Eindringlichkeit seiner bisherigen Worte und die Ermahnungen an die junge Gemeinde. Nun gewinnt quasi alles, was er bisher gesagt hat, nochmal an Farbe und an Kontur. Es geht ihm ja nicht darum, die jungen Christen in Korinth zu beschimpfen oder zu verhöhnen. Er möchte nicht von oben herab das Verhalten der Gemeinde kritisieren. Wie schon in den anderen Kapiteln des ersten Korintherbriefs festgestellt, ist Paulus von einer ganz tiefen väterlichen Liebe für seine Gemeinde in Korinth erfüllt. Vers 6 unseres Kapitels spricht er die Geschwister mit Brüdern und Schwestern an. Und in Vers 14 bezeichnet Paulus die Christen dort als seine geliebten Kinder. Nein, mit den Worten in den Versen 9 bis 13 rüttelt Paulus die Adressaten seines Briefes nachdrücklich wach, den Blick wieder auf ihr Vorbild, auf ihre Vorbilder und auf Jesus zu richten. Denn das Leben von Paulus und Apollos und allen anderen Aposteln ist alles andere als satt, reich oder königlich. Obwohl die Apostel als Gottes Botschafter in dieser Welt eigentlich die Ersten sein sollten, sind sie in den Augen der Welt das Letzte. Wie in einer Arena als Futter für hungrige Löwen, dem sensationslüsternden Publikum vorgeführt, beobachten viele Augen der natürlichen und übernatürlichen Welt, was die Aposteln so tun und wie ihr Handeln aussieht. Und die Gegensätze, die Paulus hier nachzeichnet, sind echt krass. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Korinther hielten sich für klug und angesehen. Sie hatten sich durchgesetzt, verteidigten kraftvoll ihre Stellung in der Gesellschaft und genossen ihr Leben. Von alledem war bei Paulus, Apollos und den anderen Aposteln nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Sie waren der Abschaum der Menschheit, der Dreck, der mit dem Besen aus der feinen Stube herausgekehrt wird. Und es zeichnete sich für sie keine Besserung ab. Sie wurden verlacht, geschlagen, gesteinigt, sie litten Hunger, Durst, Hitze und Kälte auf ihren Missionsreisen und waren für die Sache Jesu Nomaden ohne festen Wohnsitz. In den Orten, wo sie das Evangelium verkündigten, wurden sie angefeindet und mussten oft unter Schimpf und Schande die Stadt verlassen. Und dabei mussten sie auch noch dafür sorgen, dass sie durch die eigene Arbeit Auskommen für ihr tägliches Leben verdienten. Da wurden sie nicht von einer Gemeinde unterstützt oder nur sehr selten. Das Leben eines Apostels hatte nun so gar nichts an sich, was dem glich, was in den Augen der Gemeinde in Korinth lohnend und erstrebenswert erschien. Jesus selbst hat es seinen Jüngern bereits angekündigt, dass zur Nachfolge Schwierigkeiten gehören werden. Und so suchen wir in den Worten Paulus vergeblich Anklage oder Jammern. Er beschwert sich nicht. Vielmehr nimmt er die Dinge seines Lebens aus Gottes Hand, weil er erkannt hat, sie gehören zu seinem Dienst dazu. Seine Lebenssituation ist ein Fakt und von Gott so eingerichtet. Und Paulus macht dafür weder die Korinther noch Gott Vorwürfe. Aber er fordert die Gemeinde sehr heraus, ihre Prioritätensetzung und ihre geistliche Sicht zu überprüfen. Und er möchte, dass die Korinther ihm nacheifern, ihn als Vorbild anerkennen. Warum treibt das Paulus so um? Am Ende hätte es ihm doch egal sein können. Was ist die Grundlage dafür? Nun, ich denke, ihr Lieben, Paulus hatte Jesus vor Augen und sein Herz war erfüllt von dem, was Jesus getan hat. Jesus ist das alles überstrahlende Vorbild. Hat er nicht alles erduldet? Verlacht, verhöhnt, ausgegrenzt, angespuckt, geschlagen und letztlich in Schimpf und Schande zwischen zwei Verbrechern ans Kreuz genagelt. So sah das Leben und Sterben des Gottessohnes aus. Die Jünger an Jesu Seite und all die Menschen, die Jesus begeistert nachliefen, hätten sich gewünscht, dass Jesus machtvoll die Herrschaft ergreift, der unliebsamen römischen Besatzung zeigt, wo es lang geht, die Stirn bietet und in Glanz und Gloria regiert hätte. Stattdessen lesen wir in Jesaja 53, die Verse 7 bis 9. Ich lese euch das aus Hoffnung für alle. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt, und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft hätte. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Als Nachfolger Jesu kann Paulus nicht anders, als all diese unschönen Begleiterscheinungen seines Apostellebens anzunehmen, weil es Jesus ihm vorgelebt hatte. Und um nichts anderes geht es ihm bei seinen geliebten Kindern in Korinth. Satt, reich und königlich, das kommt später. Jetzt geht es für die Gemeinde Jesu zunächst darum, ihrem Herrn zu folgen, auch wenn das mit Schwierigkeiten verbunden ist. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir oft gar nicht so weit von dem Denken der Gemeinde in Korinth entfernt sind. Wir wähnen uns doch auch oft im Himmel auf Erden, in unserem friedlichen und satten Deutschland. Ein ruhiges und ungestörtes Leben in Wohlstand, Gesundheit und mit Erfolg ist doch oft viel wichtiger als die Unbequemlichkeit einer konsequenten Jesu-Nachfolge, nicht wahr? Und wenn du jetzt denkst, das klingt aber streng, Das ist doch wohl ein bisschen überzogen, oder? Man sollte doch ein bisschen Spaß haben können. Dann lass dich herausfordern, einen Moment über folgende Fragen für dich persönlich nachzudenken. Bist du bereit, für die Nachfolge Jesu Nachteile in Kauf zu nehmen? Nicht allgemein, für die Nachfolge Jesu Nachteile in Kauf zu nehmen. Bekennst du deinen Glauben an Jesus offen oder schweigst du lieber aus Sorge vor Konsequenzen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie oder deinem Freundeskreis? Wenn es um deinen Wohnort oder deinen Arbeitsplatz geht, was hat dann Priorität? Die beste Möglichkeit für Jesus Zeuge zu sein? Eine gute Gemeindeanbindung oder ein großes Haus sowie deine Karriere? Versteht mich nicht falsch, nichts von den genannten irdischen Dingen ist per se falsch. Die Frage ist nur, welche Priorität du ihnen in deinem Leben einräumst. Und das liegt in deiner Hand. Was dürfen wir nun zum Schluss aus diesem Textabschnitt heute lernen? Was bedeutet das für uns als Gemeinde in der Mozartstraße 12? Vier Dinge möchte ich uns als Quintessenz mit auf den Weg geben. Ihr seht sie auch an der Leinwand. Erstens, Gottes Wort ist der Maßstab. Lass dich nicht abhalten, täglich die Bibel zu lesen und zu studieren. Du kannst nicht essen, ohne zu kauen. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, ist Gottes Wort die einzig verlässliche Quelle, an der du dein Denken, Reden und Handeln ausrichten kannst. Und wenn du meinst, etwas erkannt zu haben, was du zum Maßstab für andere erheben möchtest, ob in deiner Familie oder in der Gemeinde, dann prüfe das im Gebet, im Gespräch mit deinen Glaubensgeschwistern und anhand der Bibel, damit du nicht über das hinausgehst, was die Heilige Schrift uns sagt, das Wort Gottes. Ein zweites, wir sind hier nicht zu Hause, liebe Geschwister. Schreib dir einige Verheißungen Gottes auf, die er uns macht, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind. Warum? Nur wenn wir uns die Sehnsucht nach der Ewigkeit wach halten lassen, geht unsere Hand auf und hält die irdischen Dinge nicht fest. Ansonsten klammert ihr euch an die falschen Themen. Drittens, seid vorbereitet auf Widerstand. Bitte Gott um Mut, deinen Mitmenschen das Evangelium weiterzusagen. Das kannst du täglich tun im Gebet. Ihr Lieben, Menschenfurcht verschließt uns die Lippen. Aber wenn wir Gottes Geist in uns Raum geben, durch Gebet und beständiges Lesen in seinem Wort, sind wir vorbereitet auf Widerstände und werden mutige Zeugen Jesu sein. Und als letztes, alle Ehre gebührt dem Herrn. Danke Gott tagtäglich für alles, was du bist und hast. Das fängt damit an, dass du morgens aufwachst. Und es hört nicht damit auf, dass du abends ins Bett gehst. Die Kraft und Motivation dazu bekommst du nur aus dem Betrachten des Evangeliums. Je mehr du über die Gnade Gottes staunst, dass er dir deine Schuld vergeben hat, desto mehr erfüllt dich Demut und der Wunsch, Gott alle Ehre zu geben. Diese Vergebung hat Gott am Kreuz für dich und für mich teuer erkauft durch sein teures Blut, durch das Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Weil er den, der sündlos war, stellvertretend für dich und mich dahingegeben hat, um den Preis zu bezahlen, den niemand von uns hätte zahlen können. Und damit uns das gelingt, bete ich mit uns. Wir bleiben dazu sitzen. Großer Gott, wir wollen dir von Herzen Danke sagen für dein heiliges Wort. Wir danken dir, dass es nicht nur nette Geschichten sind, nicht nur verstaubte Anekdoten, sondern dass es Wort ist, das in unser Leben hineinspricht und so relevant ist wie niemals zuvor. Ach Vater, hilf du uns doch, dass wir uns daran klammern, an dich, an Jesus, an den stellvertretenden Sühnetod, an die erhaltene Gnade von dir und die Möglichkeit, von dir zu lernen, an deiner Hand. Danke, dass du so geduldig mit uns bist, so liebevoll, dass du uns Tag um Tag begegnest und uns ein Leben gibst in Frieden. Lass du es uns nutzen, nicht, dass wir satt und reich und königlich arrogant auf andere herabblicken, sondern dass wir voller Sehnsucht auf die Ewigkeit Menschen das Evangelium weitergeben. Nur das rettet, Herr. Danke, dass du uns in Gnade ansiehst. Begleite uns in die Woche. Amen.